Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute geht es um die Verringerung von Vorurteilen und Feindseligkeiten zwischen Gruppen durch Kontakt. An meiner Seite wie immer Sandra. Hi Sandra.
Hallo allerseits.
Wir beginnen gleich und steigen ein ins Thema mit den Veränderungen der sozialen Kategorisierung. Stichwort Dekategorisierung, das Personalisierungsmodell. Es geht also um eine Deindividualisierung von Mitgliedern der Fremdgruppe. Stichwort, die sind alle gleich, haben wir ja alle schon mal irgendwie ein bisschen gehört, vielleicht auch in den Medien oder dass irgendwelche Leute das so sagen, so oder so ähnlich. Also eine zentrale Folge der sozialen Kategorisierung ist das Ganze. Die Mitglieder der Fremdgruppe werden relativ undifferenziert als Repräsentanten einer homogenen Kategorie behandelt. Das heißt, individuelle Unterschiede zwischen den Mitgliedern dieser Kategorie werden vernachlässigt oder dann auch ignoriert. Es gibt dann verschiedene Dekategorisierungsmaßnahmen. Da gibt es auch natürlich dann Ziele dieser Dekategorisierungsmaßnahmen. Man möchte zum Beispiel die Salienz der sozialen Kategorisierung reduzieren, aber auch Möglichkeiten bieten dann Fremdgruppenmitglieder auch als individuelle Personen mit einzigartigen Eigenschaften kennenzulernen. Das gibt natürlich eine wichtige Rolle der Förderung des personalisierten Kontakts und auch der Förderung der Wahrnehmung von Kreuzkategorisierungen. Vielleicht magst du uns an der Stelle mal verraten, was Kreuzkategorisierungen sind.
Genau, ja, also Kreuzkategorisierungen sind potenziell orthogonal zueinander stehende soziale Kategorisierungen, durch die die Personen sowohl als Mitglieder unterschiedlicher Gruppen als auch als Mitglieder einer gemeinsamen Gruppe kategorisiert werden. Ein Beispiel wäre, wenn man halt dann eben zu Ostdeutscher und Türke diese Kategorie Männer schließt. Also es ist ja beides inkludiert dann sozusagen. Mhm. Und also solche salienten Kreuzkategorisierungen unterminieren dann diese negativen Effekte einer einzelnen salienten Kategorie. Und da gab es auch mal wieder Studien, wo dann Personen, deren Selbstbild dann doch eine Zugehörigkeit zu vielen potenziell orthogonalen Kategorien geprägt ist, weniger dazu neigen, Mitglieder anderer Gruppen dann abzuwerten. Also das sind dann eben Personen mit einer durch chronische Kreuzkategorisierung geprägten komplexen Identität. Genau. Mhm. Dann gibt es auch noch die Maßnahme oder die Veränderung durch die Rekategorisierung, auch das Common In-Group Identity Model genannt. Genau, also die Kategorisierungsmaßnahmen, das ist das Hauptziel, einfach diese Inklusivität der Kategorisierung erhöhen, indem dieser soziale Vergleichsprozess auf abstraktere Kategorisierungsebenen verlagert wird. Und da wird diese ursprüngliche Eigen- und Fremdclubmitglieder als Teil einer neuen, übergeordneten sozialen Kategorie sozusagen definiert, die sich dann auf veränderter Vergleichsebene von anderen Gruppen wiederum unterscheidet. Also aus Deutschland und Türke werden dann Europäer, genau. Mhm. Im Idealfall ist es so, dass dann durch die Dekategorisierung diese Wertschätzung der ursprünglichen Fremdgruppenmitglieder auf das Niveau der Eigengruppe sozusagen angehoben wird und damit werden die dann eben auch als Eigengruppenmitglieder wahrgenommen und behandelt. Genau. Dann die wechselseitige Differenzierung. Also Houston und Brown haben halt eben gesagt, dass für diese Generalisierung von positiven Erfahrungen mit Mitgliedern in Kontaktsituationen auf die gesamte Fremdgruppe es notwendig wäre, dass diese Fremdgruppenmitglieder dann auch als solche wahrgenommen werden. Und da muss aber dann auch sichergestellt sein, dass diese Kategorisierung im Kontakt dann auch aufrechterhalten wird. Also daher sollten diese Gruppen dann auch in positive Interdependenz-Situationen gebracht werden. Und dieser Kontakt sollte dann natürlich dann auch Respektierung und Wertschätzung der Unterschiede im gegenseitigen Umgang fördern, ohne dass dabei die eigene Gruppenidentität dann sozusagen aufgegeben werden muss. Und im Idealfall resultiert daraus, dass dann diese Vorurteile abgebaut werden und man dann sozusagen positive Eindrücke aus dieser Kontaktsituation auf die gesamte Fremdgruppe überträgt. Das ist so das Ziel so ein bisschen dahinter. Genau, vielleicht erklärst du uns noch den Ansatz des Kontakts.
Genau, Kontakt, wichtiges Stichwort. Die historische Entwicklung der Kontakthypothese, eine sehr einflussreiche Hypothese in der Sozialpsychologie, Hypothese des Interkontakts eben von Alport, also der Grundstein für die wissenschaftlich fundierte Antwort auf die Frage, ob der Kontakt zwischen Mitgliedern unterschiedlicher ethnischer, religiöser Gruppen zum Abbau bestehender Vorurteile führt. Also Alport 1954 hat quasi postuliert, dass Vorurteile durch gleichberechtigten Kontakt zwischen Majorität und Minoritäten beim Verfolgen gemeinsamer Ziele verringert werden. Die Wirksamkeit sei größer, wenn die Kontakte institutionelle Unterstützung erfährt, beziehungsweise dass eben gebilligt wird durch institutionelle Unterstützung. Also es gab eine inspirierte Fülle von empirischen Forschungsarbeiten, dazu und das beeinflusste auch die Konzeption zahlreicher Maßnahmen zum Abbau von Intergruppenkonflikten maßgeblich. Bis heute, wie gesagt, einfach sehr, sehr einflussreich, dieser Ansatz von Alpert zur Intergruppenforschung. Genau, also Alpert und andere führende Vertreter haben dann auch zu Effekten von Intergruppenkontakt geforscht mit wissenschaftlichen Arbeiten. Und da gab es dann auch politische Empfehlungen natürlich, also gerade für die Politik natürlich ein sehr wichtiges Feld, wenn es auch um Rassentrennung zum Beispiel geht in den USA, damit dann eben Widerstände auch überwunden werden können. Und durch diese Kontakthypothese wurde dann auch die Politik der Integration vorangetrieben. Zur Zeit der Entwicklung der Hypothese war der Forschungsstand da ein bisschen widersprüchlich. Da war also eine Spezifizierung erforderlich und diese Spezifizierung von notwendigen Kontaktbedingungen half dann, Widersprüche aufzulösen. Also man musste noch bestimmte Kontaktbedingungen eben postulieren, um dann das so ein bisschen zu verfeinern. Also das heißt, seit Alpert dann das zum ersten Mal formuliert hat, gab es natürlich zahlreiche Reformierungen oder Reformulierungen der Kontakthypothese, unter anderem von Pettigrew, ein Schüler eben von Alpert, und er hat dann auch psychologische Prozesse herausgearbeitet, die den Effekt von Kontakt auf Einstellung gegenüber Mitgliedern einer Fremdgruppe vermitteln. Und genau, da war also Pettigrew sehr einflussreich mit quasi drin und hat da sehr einflussreich geforscht. Und ja, damit machen wir auch doch ein bisschen weiter und bleiben in dem Thema. Und vielleicht magst du übernehmen und dann zum strukturierten Intergruppenkontakt ein bisschen was sagen.
Genau, also da werden wir jetzt vor allem auf diese zentralen Annahmen der Kontakthypothese inklusive dieser theoretischen Weiterentwicklungen durch Pettigrew, die du auch angesprochen hast, da ein bisschen reden. Also erstmal zu den Kontaktbedingungen. Da hat er ein paar aufgezählt. Also ich werde mir erstmal so die generellen Kategorien nennen und dann mal genauer auf die eingehen. Also einmal gemeinsame übergeordnete Ziele, dann Kooperation, gleicher Status, Autoritäten, Normen und Gesetze und zu guter Letzt Freundschaftspotenzial. Beginnen wir mal mit dem ersten, und zwar gemeinsame übergeordnete Ziele. Ja, also was sind übergeordnete Ziele? Natürlich solche, die dann von beiden Gruppen angestrebt und geschätzt werden. Und die können halt dann von der einen Gruppe allein nicht erreicht werden, sondern nur durch gemeinsame Anstrengungen. Deswegen dieses Kooperation auch so ein bisschen. Und dann, da braucht man dann eben sozusagen eine Neuorientierung im Umgang mit den Mitgliedern der Fremdgruppe. Und das ist dann eben dieser Nährboden für Kooperation und Solidarität. Da kommen wir schon zum Punkt 2, Kooperation. Also dieses Erreichen soll dann eben durch diese Kooperation zwischen Gruppen gebunden sein, und also machbar sein und dann auch den Wettbewerb zwischen den Gruppen ausschließen. Da passt auch wieder diese Sommerlager-Feldstudie von Sherif. Mhm. Da hat er das ja genau das Gleiche angewendet. Da hat die ja zuerst verfeindet und dann hat er sie ja wieder durch Kooperation dann zusammengebracht sozusagen. Mhm. Weil sie ja was machen mussten, was sie alleine nicht schaffen würden, und dann, genau. Und das wurde aber auch in anderen Kontexten dokumentiert, dass es da positive Effekte gibt. Und da gab es auch noch eine Methode, die wir uns vielleicht merken sollten, und zwar die Jigsaw-Methode von Aronson. Und da habe ich auch extra gegoogelt. Ich dachte mir, also ich weiß jetzt nicht, ob du auch nachgeschaut hast, aber Jigsaw ist ja so ein Film, so ein Horrorfilm. Mhm. Und ich glaube fast, dass die das von diesem Film übernommen haben. Also ich weiß nicht, ob es die Methode schon länger gibt oder ob es den Film länger gibt. Aber bei Saw ist es nämlich genauso. Es geht nämlich darum, dass bei dieser Methode, also dass man da quasi man zusammenarbeiten muss, um wirklich also dieses Übergeordnete zu schaffen. Also so, es muss jeder sich beteiligen, sonst klappt es nicht. Und bei Saw ist es halt genau das Gleiche. Wenn dann irgendwie einer nicht mitmacht, dann sterben alle. Mhm. Und also, keine Ahnung, so konnte ich mir das dann irgendwie voll gut merken. Weil es
könnte auch vom Namen genau kommen, weil Jigsaw heißt, glaube ich, auch Puzzle auf Englisch. Und es hat ja auch ein bisschen was mit einem Puzzle zu tun, ne? Die Methode. Vielleicht könnte auch daher kommen.
Aber ja, aber ich finde, dass das im Film ist aber genau diese Methode irgendwie auch hergenommen worden. Mhm. Deswegen hätte es schon gepasst.
Ja, stimmt.
Finde ich voll lustig. Also kann man sich so auf jeden Fall merken. Mhm. Genau. Dass man halt diese Aufgabe nur durch Kooperation lösen kann. Genau, dann gleicher Status. Also ein kooperativer Kontakt zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen soll zum Verlernen bzw. zur Korrektur dieser vorgefertigten negativen Annahmen führen. Und ist diese Beziehung innerhalb der Kontaktsituation durch gleiche Statusunterschiede gekennzeichnet, die auch diese Beziehung der Gruppe außerhalb der Situation charakterisieren, hat man halt diese Gefahr, dass diese Interaktion dann wieder stereotypischen Mustern folgt. Und in Studien wurde es auch bewiesen, dass von Mitgliedern diese wahrgenommene Statusgleichheit ihrer Gruppe in Kontaktsituationen eine wichtige Rolle für den Erfolg von solchen Kontaktmaßnahmen spielt. Genau, vielleicht magst du uns den Punkt der Autoritäten, Normen und Gesetze erklären.
Genau, also Autoritäten und Institutionen können natürlich Normen und Regeln etablieren, die dann auch den gleichberechtigten Umgang zwischen Mitgliedern von unterschiedlichen Gruppen fördern und auch zum Abbau von Vorurteilen durch den Kontakt eben beitragen können. Also der tolerante und respektvolle Umgang kann natürlich nicht gesetzlich verordnet werden, aber es gibt natürlich gesetzliche Maßnahmen dann auch, damit die Ziele erreicht werden können. Zum Beispiel ja auch ein Antidiskriminierungsgesetz. Also gesetzliche Maßnahmen unterstützen eben im besten Fall dann auch den sozialen und ökonomischen Status von unterprivilegierten Gruppen und sind nicht nur für die privilegierten Gruppen da, um dann eben auch den gleichberechtigten Kontakt mit anderen Gruppen zu ermöglichen oder diesen Weg dann eben zu bereiten für den gleichberechtigten Kontakt. Wenn man gesetzliche Regeln schafft, dann kann das natürlich auch zur Entwicklung von Verhaltensstandards im alltäglichen Umgang beitragen, die sich dann auch gegen den offenen Ausdruck von Vorurteilen richten. Und das erweitert dann auch die Möglichkeiten für die Entstehung von positiven Intergruppenkontakten. Soviel dann zu diesem Punkt. Dann, wie du da vorhin schon angesprochen hast, Freundschaften oder das Freundschaftspotenzial. Freundschaften, kurze Definition, auch wenn das eigentlich soweit klar ist, bestehen über einen längeren Zeitraum, ermöglichen damit natürlich eine wiederholte Erfahrung von positiven Interaktionen mit Fremdgruppenmitgliedern. Es ist dann auch wahrscheinlich, dass in Freundschaften alle von LPOT spezifizierten Kontaktbedingungen vorliegen. Und natürlich fördern sie den langfristigen Aufbau von affektiven Bindungen. Das hat dann auch eine besondere Bedeutung für die intergruppale Freundschaft. Und dass das eben dann auch für den Abbau von Vorurteilen sorgt, das wurde durch Studien dann auch unterstützt. Da wurde gezeigt, dass Personen, die Freundschaften zu Mitgliedern von anderen kulturellen, religiösen oder sozialen Gruppen pflegen, dann auch diesen Gruppen gegenüber eine positivere Einstellung aufweisen als andere. Es ist da unter Umständen nicht mal notwendig, dass man selbst mit dem Fremdgruppenmitglied befreundet ist. Also da ist schon das Wissen auch ausreichend, dass enge Freunde intergruppale Freundschaften pflegen. Und selbst das kann schon zur Verbesserung der eigenen Einstellung dann auch gegenüber einer Fremdgruppe beitragen. Da spricht man vom erweiterten Kontakteffekt. Wie gesagt, man muss nicht selbst den Kontakt haben, sondern es reicht vielleicht auch schon, wenn man weiß, dass das andere haben. Und das kann das Ganze schon ein bisschen verändern. Genau, so viel zu dazu. Vielleicht magst du weitermachen mit den vermittelnden psychologischen Prozessen.
Ja, genau. Also Pettigrew schlägt dann auch 4 Prozesse vor, die unter optimalen Kontaktbedingungen dann auch zur Veränderung der Einstellung gegenüber diesen Fremdgruppenmitgliedern beitragen. Zum einen Wissenserwerb, also über direkten Kontakt besteht natürlich die Möglichkeit, dass man die neue und den eigenen Vorurteilen widersprechenden Informationen über diese Fremdgruppe dann auch sammelt und dann im Idealfall dann auch seine eigenen Vorurteile dadurch revidiert. Und Untersuchungen zeigen auch, dass dieser Erwerb von neuem Wissen über eine Fremdgruppe eine wichtige Rolle eben beim Abbau von Vorurteilen dann spielt und dass es ein integraler Bestandteil von Trainings- und Schulungsmaßnahmen zur Förderung von Toleranz auch ist, also dieser Wissenserwerb sozusagen. Mhm. Dann Verhaltensänderung. Intergruppenkontakt erfordert unter den von den Kontakthypothesen formulierten Bedingungen neue Verhaltensweisen, die diese ursprünglichen Vorteile und Vorbehalten dann widersprechen. Und es erzeugt dann so eine kognitive Dissonanz. Dieses Phänomen sollte uns noch bekannt sein aus einer der ersten Podcast-Folgen. Mhm. Da haben wir das mal genauer erklärt. Und eine Möglichkeit, diese Dissonanz dann aufzulösen, ist dann diese eigenen Vorteile und negativen Einstellungen dann zu revidieren, damit man sich dann sozusagen anpasst, sozusagen, dass es dann nicht mehr so eine Dissonanz gibt. Dann auch der Aufbau affektiver Bindungen. Also selbst ein trivialer Kontakt mit Fremdgruppenmitgliedern kann durch Unsicherheit, Angst und Nervosität belastet sein. Das nennt man dann auch Untergruppenangst. Und unterstützt dann natürlich auch diese Entstehung und die Aufrechterhaltung von bestimmten Vorurteilen. Und dann ist es so, dass eben dann wiederholter Kontakt zwischen Gruppen unter förderlichen Kontaktbedingungen zu der Reduktion der Auftretenswahrscheinlichkeit von so einer Angst dann eben führt. Und dass eine Entwicklung positiver emotionaler Bindungen und Freundschaften eben diese wiederholte intensiven Kontakte dann eben auch fördert und daher eine wichtige Rolle für diesen Abbau von Vorurteilen spielt. Also du hast ja vorhin auch schon mal den Punkt Freundschaft aufgeführt. Mhm. Und allgemein freundschaftliche Kontakte fördern halt auch diesen genuin positiven Reaktionen, die dann eben wichtig sind. Also ich glaube, das ist verständlich. Genau. Und zu guter Letzt die Neubewertung der Eigengruppe. Also Intergruppenkontakt liefert natürlich auch neue Ansichten über die Eigengruppe selber und ermöglicht es so ein bisschen diesen Horizont zu erweitern und die in der Eigengruppe vorherrschenden Werte, Normen und Sitten nicht länger als die einzig mögliche Art zu betrachten, das Leben zu gestalten, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und neue Perspektiven kann dann auch zu einer unkritischen Bevorzugung der Eigengruppe entgegenwirken und zu offeneren, respektvolleren Haltung gegenüber Fremdgruppen im Allgemeinen führen. Das nennt man dann auch Deprovinzialisierung. Genau. So viel dazu. Dann vielleicht beginnst du mal mit dem Thema, mit dem Problem der Generalisierung, was man haben kann.
Genau, also es ist natürlich die Herausforderung von Interventionsmaßnahmen auf Basis der Kontakthypothese, das Ganze zu generalisieren. Das heißt, dass man eben positive Kontakterfahrungen mit individuellen Mitgliedern dann einer Fremdgruppe in spezifischen Situationen auf eine gesamte Fremdgruppe überträgt, beziehungsweise auch auf andere Situationen überträgt. Also die sozialpsychologische Stereotypenforschung umfasst eine Reihe von Prozessen, leider muss man sagen, die der Generalisierung entgegenstehen. Es gibt also Dinge quasi, die diese Generalisierung verhindern, die würden wir jetzt auch kurz hier besprechen, nämlich das Wegerklären, die Substereotypisierung und die Kontrastierung. Beim Wegerklären, da ist es so, das haben wir schon teilweise auch schon besprochen im Podcast, das ist die Tendenz des Menschen, die Diskrepanz durch spezielle Umstände eben wegzuerklären, wenn die Eigenschaften oder das Verhalten eines Fremdgruppenmitglieds nicht den eigenen Stereotypen entspricht. Gab es dieses Experiment von Nadler und Leviathan 2006. Das hatten wir schon, ne? Da ging es um diese Entschuldigung des politischen Führers, müssen wir jetzt nicht nochmal kurz wiederholen. Wenn man zusammenfassen möchte, es ist im Prinzip egal, wenn sich jemand ernsthaft entschuldigen möchte, wenn ich demjenigen nicht vertraue. So, wenn jetzt Donald Trump, sage ich mal, sich entschuldigen möchte, würden es nicht viele glauben, weil wir ihm einfach schon nicht vertrauen. Das ist dann so ein bisschen das, dass Menschen das dann gerne wegerklären. Also positives, Stereotypen widersprechendes Verhalten wird wegerklärt bzw. uminterpretiert und führt dann eben oft nicht zur Veränderung der Stereotype, sondern sogar noch zur Bestätigung. Wenn jetzt Donald Trump sagen würde, hey, ich habe Scheiße gebaut, würden wir vielleicht erst recht sagen, ja, es ist komplett übergeschnappt und dreht durch, wenn man das so ein bisschen vielleicht auch wegerklärt als Mensch. Dann nächster Punkt, Substereotypisierung. Also selbst wenn Personen mit vielen Angehörigen einer Fremdgruppe konfrontiert sind, die den Stereotypen nicht entsprechen, selbst dann können Stereotype eben aufrechterhalten werden, weil diese stereotypinkonsistenten Personen einem bestimmten Subtyp zugeordnet werden. Ich finde das anhand eines Beispiels ganz gut darzustellen. Beispiel Karrierefrau. Also Männer meinen vielleicht, dass Frauen nicht für Führungspositionen geeignet sind. Und wenn sie dann mit erfolgreichen Frauen noch zusammenarbeiten, dann sagen sie vielleicht, naja gut, das ist eben eine Karrierefrau. Und das ist dann eben so eine klassische Subtypisierung. Das heißt eben der Prozess, durch den Gruppenmitglieder, deren Eigenschaften und Verhaltensweisen dem Stereotyp nicht entsprechen, mental in eine Unterkategorie der sozialen Kategorie zusammengefasst werden. Das wäre dann eben dieses Karrierefrau-Beispiel. Und dann noch die Kontrastierung, das heißt eine übermäßige Akzentuierung der Unterschiede zwischen den Personen, die nicht den Stereotypen entsprechen, und der restlichen Fremdgruppe. Also die vom Stereotyp abweichende Person wird dann als Ausnahme von der Regel bezeichnet und damit als ein untypischer Einzelfall quasi abgetan.
Das passt ja eigentlich ein bisschen zu dem Substereotypisierung.
Genau, wollte ich gerade also sagen. Ist eigentlich so ein bisschen sehr eng damit verwandt, mehr oder weniger. Mhm. Also Subtypisierung und Kontrastierung. Genau. Dann kann man sich natürlich noch fragen, okay, welche Schritte gibt es denn zur Generalisierung? Also welche Schritte muss ein Mensch eventuell gehen, um dann auch zu einer Generalisierung zu kommen? Vielleicht magst du an der Stelle mal einsetzen.
Genau, ja. Also aufbauend auf den Annahmen des sozialen Identitätsansatzes, den wir auch schon besprochen haben von Teufel und Turner, gab es dann eben verschiedene Modelle, die entwickelt wurden, die sich dann mit dieser Thematik dann annehmen, wie man Generalisierung mit diesen positiven Effekten dann der Kontaktsituation sozusagen sicherstellen kann. Und da gab es drei so wichtige Modelle, also einmal Modell der Dekategorisierung von Brewer und Miller, das Modell der wechselseitigen Differenzierung von Histon und Brown, Modell der Dekategorisierung im Sinne einer gemeinsamen Gruppenidentität von Gärtner und Dovidio. Und alle haben halt so ein bisschen das Ziel, diese kognitive Repräsentation von der Eigen- und der Fremdgruppenmitgliedern sozusagen zu verändern, und hebt aber jeweils auch unterschiedliche Prozesse hervor. Also die sind nicht alle gleich, sondern auch relativ unterschiedlich. Aber Pettigrew, der uns jetzt auch schon ein Name sein sollte, weil wir ihn jetzt, glaube ich, schon dreimal erwähnt haben, kombiniert dann diese Modelle in seiner Reformulierung seiner Kontakthypothese. Und er argumentiert, dass jeder der von diesen Modellen postulierten Prozesse dann für den Erfolg von Kontakt eine wichtige Rolle spielt, allerdings dann zu unterschiedlichen zeitlichen Phasen des Kontakts. Und seine idealtypische zeitliche Sequenz für eine optimale Wirkung des Kontakts sieht so aus, also erstmal grob, erste Phase initialer Kontakt, zweite Phase etablierter Kontakt, dritte Phase gemeinsame Gruppe. Genau, also ich gehe jetzt nochmal genauer darauf ein. Erstmal erste Phase initialer Kontakt. Also, die Bereitschaft fördern, miteinander in Kontakt zu treten durch Unterstützung von Prozessen der Dekategorisierung und Personalisierung. Also hier wieder Thema Brewer und Miller. Ziel der Dekategorisierung ist hierbei, dass die Beteiligten sich nicht länger als Repräsentanten einer spezifischen Gruppe sehen, sondern als einzigartige Individuen. Und es ist beispielsweise zur Erreichung des übergeordneten Ziels zuerst, also so dieses gruppenübergreifende Projektteams, dann, dass sie gebildet werden und die dann bestimmte Teilaufgaben erfüllen. Und dass diese Zuordnung zu unterschiedlichen Teams auf Grundlage individueller Interessen und Fähigkeiten oder Neigungen dann stattfindet. Und im Idealfall dann innerhalb dieser Teams sich auf Grundlage ähnlicher Interessen freundschaftliche Beziehungen dann auch bilden. Und halt dann auch zu Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen. Und das soll dann auch diese negativen Emotionen und stereotypischen Wahrnehmungen reduzieren natürlich. Dann im zweiten Schritt, die zweite Phase, etablierter Kontakt. Also für die Generalisierung müssen Fremdgruppenmitglieder, mit denen positive Kontakterfahrungen gemacht werden, als typische Vertreter der Fremdgruppe wahrgenommen werden und nicht als Ausnahme, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast. Gruppenzugehörigkeit sollte halt dann wieder in den Fokus rücken. Also Gruppen sollen als in eine positive Interdependenz-Situation gebracht werden, wieder nach Houston und Brown. Also es wird eine distinkte, aber nicht komplementäre Rolle übernommen und der Kontakt sollte den Erwerb von Wissen über Unterschiede in Gebräuchen, Sitten und Verhaltensweisen der jeweiligen Gruppen ermöglichen, aber auch diese Respektierung dieser Unterschiede im gegenseitigen Umgang auch fördern. Und dieses Wissen soll dann im Rahmen der Kooperation dann auch gezielt angewendet werden. Und im Idealfall sollte dadurch dann auch diese Vorurteile, die man hat, abgebaut werden und ein positiver Eindruck aus dieser Kontaktsituation auf die Fremdgruppe dann insgesamt eben übertragen werden und beibehalten werden sozusagen. Genau, und was ist dann mit der dritten Phase?
Genau, die dritte Phase wäre dann die gemeinsame Gruppe. Also eine veränderte positive Beziehung zur relevanten Fremdgruppe kann dann auf lange Sicht eben dazu führen, dass es zunehmend Gemeinsamkeiten auch zwischen der Eigen- und Fremdgruppe gibt, dass die wahrgenommen werden, auch diese Gemeinsamkeiten. Und das kann auch zur Rekategorisierung als gemeinsame Gruppe eben führen, nach Gärtner und Dovidius. Ein Prozess kann eben durch Interventionsmaßnahmen gezielt unterstützt werden. Da wird aber nicht versucht, die kategoriale Wahrnehmung und Bedeutsamkeit der Gruppenmitgliedschaft zu schwächen, sondern es wird versucht, die wahrgenommene Inklusivität der entsprechenden Kategorien so zu verändern, dass die vorherige Eigengruppe als Teil einer neuen, sozial inklusiveren, gemeinsamen Eigengruppe quasi ja, dasteht. Also dass es einfach zu einer solchen sozial inklusiveren, gemeinsamen Eigengruppe dann kommt. Diese beinhaltet eben letzten Endes sowohl die ursprüngliche Eigengruppe als auch die ursprüngliche Fremdgruppe. Ja, das heißt dann auch durch eine Selbstdefinition auf einer höheren Ebene kommt es zu einer sozialen Inklusivität, also Mitglieder, die ursprünglich einer Fremdgruppe angehörten, werden dann zum kognitiven Bestandteil der Selbstdefinition. Im Idealfall kommt es dann zu einer maximalen Reduktion von Vorurteilen und Feindseligkeiten. Genau, da gab es dann auch noch eine schematische Darstellung zu, kann man sich dann auch noch mal ein bisschen vielleicht verinnerlichen, aber ich denke, sonst haben wir das relativ gut komprimiert. Eben diese drei Phasen, die man durchlaufen muss, um dann eben ja, generalisieren zu können. Ja, jetzt machen wir weiter, würde ich vorschlagen, mit der empirischen Befundlage, auch mit politischen Implikationen. Die Attraktivität dieser Kontakthypothese und auch die besondere Stärke besteht unter anderem darin, dass sie eben unmittelbar praktisch anwendbar ist. Aber da gab es eine schwerpunktmäßige Beschäftigung mit der Frage, wann sich der Kontakt auf Vorurteile auswirkt. Das hat aber dazu geführt, dass andere wichtige Fragen vernachlässigt wurden. Zum Beispiel, weshalb der Kontakt gewirkt hat oder wie es zur Generalisierung überhaupt kommt. Da hat Pettigrew mit einer Reformulierung den Anschluss gegeben, das Defizit zu beheben, aber eine stringente Prüfung des integrativen Kontaktmodells steht noch aus. Genau, vielleicht in ja, der nötigen Kürze oder eben so kompakt, wie es irgendwie geht, ein bisschen was zur empirischen Befundlage. Es gab eine Meta-Analyse von Pettigrew und Tropp, also auf Grundlage der verfügbaren Forschungsliteratur wurde eben die Kontakthypothese dann einer kritischen quantitativen Testung unterzogen, insbesondere dann auch, ob die von Alport formulierten Bedingungen notwendig dafür sind, dass der Kontakt zu einer Reduktion von Vorurteilen führt oder ob sie das Auftreten des Effekts auch lediglich nur erleichtert. Also da wurde ein bisschen das getestet und in Frage gestellt, was Alport da so formuliert hat. Die Autoren haben dafür Stichproben verglichen, und die das finde ich jetzt nicht so wichtig. Die Ergebnisse sind, finde ich, wichtig. Und zwar gab es einen mittleren negativen Effekt von Kontakt auf Vorurteile unter optimalen Kontaktbedingungen. Und der war signifikant stärker. Das heißt, wie auch von der Kontakthypothese postuliert wurde, unabhängig davon, ob der Kontakt zwischen unterschiedlichen ethischen Gruppen oder Mitgliedern anderweitig definierten Gruppen stattfand. Also da wurde teilweise die Hypothese gestützt, aber Alport-Bedingungen sind nicht unbedingt notwendig dafür, dass Kontakt eine Veränderung bewirkt. Das heißt, die Autoren haben letzten Endes vorgeschlagen, dass die von Alport spezifizierten Kontaktbedingungen eher als förderlich statt als notwendige Bedingungen zu betrachten sind. Und zukünftig sollte man sich dann in der Forschung damit beschäftigen, welche Prozesse positive Effekte bloßen Kontakts vermitteln oder behindern. Genau, das war jetzt das, was mir jetzt im Kopf geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie ergänzen willst, aber ich fand, das war eben so, denke ich mal, das Wichtige, ja, dass es, wie gesagt, halt förderlich ist, aber nicht unbedingt notwendig, was Alport da so aufgestellt hat.
Ja, mittlerweile liegen ja auch Daten vor, die dann den Einfluss von Kontakteffekten auf der Ebene des Kontexts auf Vorurteile dann auch untersuchen. Mhm. Also diese sozialen Kontexte unterscheiden sich dann darin, wie viel persönlichen Intergruppenkontakt sie ermöglichen und wie viel indirekte Kontakterfahrung sie ermöglichen. Da kommt wieder ein bekannter Professor, Herr Chris, glaube ich, oder? Mhm. Ist auch unser Chris, oder?
Ich denke schon, ja.
Der untersucht hat, ob, also sogar 2014, eine richtig neue Studie hier, der untersucht hat, ob die Vorteile gegenüber Angehörigen anderer ethnischen Gruppen auch daher rühren konnte, wo man sozusagen wohnt. Und da gab es dann halt sehr umfangreiche Befragungen, wo das Ganze analysiert wurde. Und Ergebnisse waren dann hierbei, dass es klare Belege für einen kontextuellen Effekt von positivem Intergruppenkontakt gibt. Und wer in Regionen wohnt, die mehr direkte und mehr indirekte Kontakterfahrungen ermöglicht, der hat dann auch weniger Vorurteile, macht ja auch irgendwie Sinn. Und es gab auch weitere Analysen, die dann diese Beziehung zwischen den Intergruppenkontakt und den Vorurteilen auf Ebenen des Kontexts durch die Toleranz und die unterstützenden Normen vermittelt. Und soziale Kontexte, in denen dann dieser Kontakt eben zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen sozusagen normaler war, da war es auch so, dass diese Normen dann auch diese positiven Interaktionen über die Gruppengrenzen hinweg unterstützten. Also kann man so ein bisschen subsumieren, dass es einfach, also so ein positiver Intergruppenkontakt beeinflusst die Vorurteile nicht nur dadurch, dass die Personen eigene positive Kontakterfahrungen machen, sondern auch dadurch, dass sie das durch das Verhalten anderer Personen in ihrem sozialen Kontext beeinflusst werden. Das war ja vorhin auch so ein bisschen dieses erweiterte Kontakteffekt vielleicht, ne?
Mhm.
Genau. Dann würde ich weitermachen mit den politischen Implikationen. Generell gab es einfach eine grundlegende theoretische Kritik gegen diese individualistische Logik, der diese Kontakthypothese bzw. diese Theorie des Intergruppenkontakts dann sozusagen folgt. Also bei der Kontakthypothese ist ja sozusagen dieser Schlüssel für diese harmonische Intergruppenbeziehung, diese Reduktion der individuellen Vorurteile und die vorhin genannten Theorien, also diese Theorie des realistischen Gruppenkonflikts, diese Theorie der sozialen Identität, legen aber eher nahe, dass diese Vorurteile häufig eher eine Konsequenz statt die Primärursache von Konflikten zwischen Gruppen sind. Und diese Interventionsmaßnahmen, die dann diese kollektiven oder strukturellen Ursachen von Intergruppenkonflikten vernachlässigen, führen daher dann eher zu eingeschränkten sozialen Veränderungen, im schlimmsten Fall sogar zur Aufrechterhaltung von bestehenden Diskriminierungen, indem sie diese bestehenden Ungleichheiten dieser Scheinakzeptanz sozusagen verschleiern. Und das untergräbt dann die Chance benachteiligter Gruppen, diese strukturelle Diskriminierung durch kollektive Strategien dann auch zu bekämpfen. Und deswegen sind dann auch Mitglieder von Minoritäten häufiger skeptischer bei Kontaktinterventionen als die Mitglieder Majorität. Das ist auch interessant, finde ich. Genau. Und man muss dieser Kritik nicht bis ins Detail zustimmen, um daraus diese grundsätzliche Notwendigkeit abzuleiten, dass es eben potenzielle politische Implikationen von Interventionsmaßnahmen, die auf die Förderung von Intergruppenkontakt abzielen, auch sorgfältig zu prüfen sind. Aber besonders das Potenzial eines strukturierten Intergruppenkontakt sollte man nicht aus den Augen verlieren, finde ich. Und generell ist so, dass einfach sollte man sich merken, dass diese positiven Kontakterfahrungen einfach dazu führen, dass sich die Mitgliederstatus hoher Gruppen mit den Status niedrigen Gruppen solidarisieren und gemeinsam für den Abbau von sozialen und institutionellen Diskriminierungen eintreten. Und dann haben diese Kontaktmaßnahmen auch durchaus das Potenzial, weitreichende, nachhaltige politische Veränderungen zu bewirken. Aber wie du vorhin gesagt hast, dass es halt nicht alles ist. Also ja, man muss da ein bisschen aufpassen, sozusagen, das zu generalisieren einfach. Ja. Genau. Vielleicht magst du noch mit dem mit dem Punkt intergruppale Versöhnungen anschließen.
Genau, das ist eigentlich der letzte größere Punkt, dem wir uns zuwenden. Wie gesagt, du hast das ja gerade schon ein bisschen zusammengefasst. Mehr Schein als Sein könnte man also sagen, wenn man das ein bisschen aufs Politische bezieht. Da ist das nicht immer so einfach, wie es vielleicht theoretisch klingt, sondern ist dann, wie gesagt, immer so ein bisschen auf dem Papier vielleicht vorhanden, diese Versöhnung, aber dann doch nicht komplett oder allumfassend. Deshalb intergruppale Versöhnung auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Im Falle von gewaltsamen Konflikten ist es natürlich besonders so, dass da die wechselseitige Wahrnehmung von starken negativen Gefühlen geprägt ist. Dementsprechend natürlich auch umso schwerer, das dann irgendwie abzubauen. Also aufgrund von langjährigen negativen Interaktionserfahrungen ist das Vertrauen natürlich total geschwächt. Selbst so sehr, dass positiv gemeinte Angebote und Gesten missinterpretiert werden. Vielleicht schließt es auch so ein bisschen an dieses Donald Trump-Beispiel von mir vorhin. Das Vertrauen ist schon so zerstört, dass man gar nicht mehr wirklich dazuhört oder wirklich das Angebot zur Versöhnung ernst nimmt. Das ist dann also auch so ein bisschen ein Nachteil von solchen langjährigen negativen Erfahrungen. Genau, da kam dann auch wieder die experimentelle Studie von Nadler und Leviathan zum Tragen. Wie gesagt, da ging es ja um diesen Palästina-Konflikt. Also selbst wenn es da eine Entschuldigung gab, ist das Vertrauen schon so zerstört, dass das gar nicht mehr wirkt unter Umständen. Deshalb daran anschließend ein bedürfnisbasiertes Modell der Versöhnung von Nadler und Schnabel aus dem Jahr 2008. Oder Snabel? Komischer Name. Wir haben es mit den Namen, das ist so ein Running Gag hier im Podcast.
Ja.
Jedenfalls bedürfnisbasiertes Modell der Versöhnung. Also aufgrund der Bedeutung des emotionalen Prozesses im Kontext von langanhaltenden Konflikten lässt sich die Versöhnung zwischen Gruppen definieren als ein Prozess der Beseitigung emotionaler Barrieren, die den Weg zur Beendigung des Intergruppenkonflikts blockieren. Ja, da gibt es zwei Kategorien von emotionalen Barrieren, die es geben kann. Einerseits Gefühle des Misstrauens zwischen Konfliktparteien, wie eben gerade angesprochen, und auch Gefühle, die einer wahrgenommenen Bedrohung der eigenen Identität entspringen. Zunächst mal die instrumentelle Versöhnung, da geht es um die Überwindung von Misstrauen, also neues Vertrauen zwischen vormals gegnerischen Gruppen resultiert häufig aus kooperativen Anstrengungen zur Erreichung eines gemeinsamen übergeordneten Ziels. Das heißt, wenn man ein übergeordnetes Ziel hat, das schließt ja auch ein bisschen an dieses Jigsaw-Gedöns vielleicht an, dann trägt das vielleicht dazu bei, dass man sich ein bisschen versöhnen kann, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, vielleicht auch in einer Gruppenarbeit zum Beispiel. Sozioemotionale Versöhnung ist davon abzugrenzen von dieser instrumentellen Versöhnung. Diese sozioemotionale Versöhnung muss initiiert werden, um Gefühle der Identitätsbedrohung aufzulösen. Also ein Prozess, bei dem distinkte emotionale Bedürfnisse von Tätern und Opfern wechselseitig akzeptiert und befriedigt werden. Das heißt, bei Tätern und Opfern ist es so, dass sie durch den Konflikt eine Bedrohung eben ihrer Identität erleben, wie schon auch erwähnt. Das heißt, Formen der einseitigen Bedürfnisbefriedigung führen logischerweise nicht zum Ende des Konflikts. Wenn dann also nur eine Seite sich da irgendwie solidarisch erklärt, bringt das nichts. Bei der Opfergruppe ist es so, dass natürlich das Bedürfnis nach Kontrolle über die eigenen Lebensumstände verletzt wurde, aufgrund der Übergriffe der Tätergruppe. Das heißt, die erwarten dann ein Eingeständnis der Schuld und eine Versicherung, dass diese Übergriffe sich nicht wiederholen. Bei der Tätergruppe ist es so, dass das moralische Ansehen natürlich bedroht wurde aufgrund der Taten. Auch eine Furcht liegt davor, dass man aus der moralischen Wertegemeinschaft ausgeschlossen wird. Also die haben ein erhöhtes Bedürfnis nach moralischer Rehabilitation und sie erwarten auch Vergebung, diese Tätergruppe. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zum Abschluss was zur sozioemotionalen Versöhnung in dem Kontext sagen und dabei auch erklären, was mit Apology Forgiveness Cycle gemeint ist.
Ich versuch's. also sozioemotionale Versöhnung, also dieses Eingeständnis vergangenen Fehlverhaltens durch die Tätergruppe und die Vergebung durch die Opfergruppe ist da ein bisschen im Zentrum, wie du schon gesagt hast, dieses Apology Forgiveness Cycle. Und da erkennt die Tätergruppe die eigene Verantwortung für diese historischen Vergehen an und bittet die Opfergruppe um Verzeihung. Und dadurch ermächtigt man die Opfergruppe dann, diese Vergebung zu gewähren oder halt zu verweigern. Und hat dieses Bedürfnis, also diese Opfergruppe hat das Bedürfnis nach Wiedererlangen der Kontrolle dann sozusagen erfüllt. Und durch die Vergebung hat man natürlich dann auch das Bedürfnis der Tätergruppe nach moralischer Rehabilitation auch befriedigt. Mhm. Genau. Also Studien in unterschiedlichen Kontexten haben quasi auch modellkonforme Ergebnisse für diesen gravierenden Intergruppenkonflikt liefern können. und auch bestätigt sozusagen. Und genau, ja, das war's zu dem Thema. Dann genau. Würde ich sagen.
Kurz und kompakt in dieser Woche. Ich glaube, ja. Wir haben es ganz gut hinbekommen. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr es fandet, ob es einigermaßen verständlich war. Ich hoffe doch.
Ja, dann gutes Lernen auf jeden Fall euch allen und danke fürs Zuhören und danke an dich. Und dann haben wir uns schon das nächste
Mal. Genau, vielen Dank auch an dich und tschüss.
Ciao.